Zu Gottes Wort heute Morgen. Wir starten rein in eine neue Reihe und diese neue Reihe ist wie immer im Januar geht es um Gebet. Let's pray. Let's pray sagt alles und nichts, oder? Willst du mit mir beten? Wer ist am Start heute Abend? Das ist der Gedanke, denn wir wollen nicht nur etwas hören, dass Gebet wichtig ist, sondern wir wollen abends dann gemeinsam kommen und nochmal gemeinsam beten. Und wer sagt, das reicht mir nicht, du darfst auch gerne morgen, übermorgen, du kannst so viel beten, wie du willst. Aber gemeinsam heute Abend willst du mit mir beten, das ist der Gedanke. Und der Untertitel dieser Reihe heißt Sehen und Gesehen werden. Sehen und Gesehen werden. Und inspiriert ist es von dem Losungsvers. Dieser Losungsvers stammt von einer Frau, die in Not war. Eine Frau, die Gott nicht kannte. Eine Frau, die sich fühlte wie eine Schachfigur. Eine Frau, die gebraucht wurde, um irgendwelche Wünsche zu erfüllen. Und auf dem Plan hat man festgestellt, oh, so ganz dolle ist es gar nicht. Diese Frau fühlte sich verraten und verkauft. Sie war in der Wüste verrannt. Und in diesem Verranntsein tritt Gott in ihr Leben und Gott sagt, hey, ich sehe dich. Ich sehe dich. Und ich dachte, wie wichtig ist es für mich dieses Jahr, dass ich gesehen werde von Gott. Und Gott sieht mich. Aber ich will mich auch sehen lassen von Gott. Das heißt, ich möchte zurückschauen und ich möchte sehen, wie er mich anschaut. Er mir zuflüstert, er mit mir redet. Wie ich nicht nur sage, ich weiß eh, was er zu sagen hat. Gottes Wort kenne ich schon, 10-mal gelesen. Nein, Gott darf in mein Leben hineinsprechen. Er darf mich mit seinen Augen leiten. Ich liebe diesen Gedanken, dass Gott gar nicht mal Worte treffen muss, sondern seine Augen reichen aus, damit er mich leitet. Gesehen werden. Es tut gut, wenn man gesehen wird von anderen Menschen, oder? Vorhin war so viel Leben da draußen. Ich dachte, wow, super, herrlich. Ich habe gleich mal ein paar Bilder gemacht. Weil das ist Gemeinde, ja, dass man nicht nur reingeht und rausgeht, sondern an den anderen wahrnimmt. Hey, Raffaela, lang nicht mehr gesehen. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gesehen werden, das tut uns gut. Wer möchte gesehen werden? Ihr seid ehrlich, danke. Die anderen, die sich gerade nicht gemeldet haben, werdet ehrlich in ihr Quatsch. Sehen und gesehen werden. So, was ist mein Gebet für dieses Jahr? Mein Gebet ist, dass Gott mir offene Augen schenkt. Offene Augen für Gott. Ich möchte Gott sehen. Und damit meine ich nicht, dass ich irgendwie eine geistliche Ekstase, eine Offenbarung, eine Vision habe, sondern ich möchte so nah an Gott sein, dass ich ihn wahrnehme. Ich möchte meine Augen immer wieder ausrichten auf ihn. Ich möchte keine Motzkartoffel sein. Wisst ihr, das Leben, wenn ich zurückblicke auf das letzte Jahr, da fallen mir manche Dinge ein, wo ich jammern und klagen kann. Und dann predige ich den Leuten, lasst uns dankbar sein und selber bin ich eine Motzkartoffel. Nein, ich möchte keine Motzkartoffel sein, sondern ich möchte ein Sonnenschein in dieser Welt sein. Ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte dankbare, gute Worte aussprechen. Die Bibel sagt, das Gute, an das Gute denkt. So, ich möchte meinen Blick ausrichten auf Gott. Und Gott ist gut, Gott ist die Liebe, Gott ist heilig, Gott ist perfekt. Wenn ich wirklich ihn anschaue, dann macht das was mit mir. Ja, das ist so, wie wenn du in einem wunderschönen Raum bist, mit der Zeit färbt sich das ab. Oder wenn du mit ganz netten Menschen unterwegs bist, mit der Zeit färbt sich das irgendwo ab. Wenn du mit Gott unterwegs bist, das tut dir gut. Ich wünsche dir, mir, aber ich wünsche dir offene Augen für Gott in diesem Jahr. Ich wünsche mir offene Augen für die anderen. Und an dieser Stelle ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es ist immer das alte Prinzip, dass Gott uns segnet, damit wir ein Segen sind. Und wenn wir auf Gott schauen, dann wird er uns weiterleiten und er wird unsere Nachbarn und unsere Klassenkameraden, uns Menschen vor Augen führen, die ihm wichtig sind. Gestern Abend habe ich gerade noch eine beschissene WhatsApp bekommen. Ich liege da, 11 Uhr, will eigentlich schlafen, wenn ich ehrlich bin. Und irgendein Kindergarten wieder geht los. Und während ich diese WhatsApp lese, kommt mein Sohn und mein Sohn erlebt Folgendes. 15 Jahre alt, so alt wie manche einer hier, ein bisschen jünger, glaube ich. Wie alt bist du? 16, dachte ich mir. Oh, 17, ja, du bist schon so groß, ja. So, und was habe ich erlebt? Er hat sein Klassenkamerad samt Freund, und ich sage immer deine zwei Klassenkameraden, nein, nur einer ist mein Klassenkamerad, war am Freitag im Jugendgottesdienst. Ist es gut? Und dann kommt er und sagt, nächsten Freitag kommt eigentlich derjenige, den ich die ganze Zeit einlade. Und ich habe das gar nicht wahrgenommen. Und er so, jetzt verstehe ich, was die Mama mit dir hat, ja. So, was war? Ich habe eine gute Nachricht gehört, aber ich war so gefangen in diesem, irgendjemand wollte mir gerade mal wieder, was auch immer, so Kindergarten in der Church. Und am Ende bin ich nicht der Sonnenschein, sondern die Mordskartoffel. Und dann bin ich extra nochmal aufgestanden und gesagt, hey Moi, komm nochmal her. Ich habe das wahrgenommen. Und ich feiere das. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich das feiere. Nur gerade jetzt in diesem Moment bin ich wieder traurig aufgrund von dummen Menschen. Was ich meine ist, ich glaube, das Leben ist genauso. Ja? Auch in diesem Jahr werden uns Menschen begegnen, die nicht immer nett und fair und aus irgendwelchen Mücken Elefanten machen, wo du denkst, Leute, alles halblang, ist doch alles nicht so wichtig, aber ihnen scheint es so wichtig zu sein und du musst immer beherrschen, nett sein. Genau, und dann ist dein Blick schnell dabei, dass du sagst, oder aber du sagst, hey Gott, hilf mir, dass ich all diesen Dingen begegne und dass ich mein Herz immer noch voller Dankbarkeit fülle. Und Gott möchte dir offene Augen schenken für deinen Nachbarn. Für deinen Nächsten, für die Menschen in Not. Manchmal möchte dir auch offene Augen schenken für den Motzer, ihm zu sagen, hey, hör doch mal auf zu motzen. Tut weder dir gut, noch mir gut. Genau. Und dann will er dir offene Augen schenken für dich selber. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin jetzt 47 Jahre alt, ich sehe mich schon irgendwann, stehe ich hier und sage, ich bin jetzt 67 Jahre alt. Und ich habe es immer noch nicht gepeilt. Warum? So, wie schnell ist der Blick bei den anderen? So viele Wünsche, so viele Erwartungen, so viele To-Dos und du fühlst dich so zerrissen. Und was am Ende zu kurz kommt, ist dein eigenes Herz. Was am Ende zu kurz kommt, ist die eigene Zeit, die du mit Gott hast. Was am Ende zu kurz kommt, ist, dass du vielleicht mal wieder Sport machst. Und jetzt predige ich mir selber. Aber das habe ich mir vorgenommen. Ich will offene Augen haben für mich selbst in diesem Jahr. Warum? Weil Gott offene Augen für mich hat. Weil Gott mich wertschätzt. Gott nimmt mich wichtig. Wenn er mich wichtig nimmt, dann kann ich mich auch wichtig nehmen. Nicht übermehr wichtig im Sinne von, ich bin Dreh- und Angelpunkt, bin ich alles gar nicht. Das ist Gott. Aber es ist gesund. Und ich glaube, dieses höchste Gebot, das Gott uns gibt, nämlich liebe mich, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dieses Dreiergebot darf dich und darf mich begleiten. Du bist der Gott, der mich sieht. Ausgesprochen von einer Frau, die eigentlich Gott nicht wirklich kannte. Ausgesprochen von einer Frau, die, ich sagte vorhin schon, Spielball in irgendeinem System war. Und provoziert wird dieser Satz eigentlich von einem ganz anderen Mann, nämlich von einem Mann Gottes. Einem Mann, der Gott ganz persönlich erfahren hat, der von Gott berufen wurde, wo Gott in sein Leben hineintritt und sagt, hey, ich habe einen Plan für dich und ich werde dich zum Segen setzen und du wirst ein Segen für viele Menschen werden und ich werde dir einen großen Namen geben und aus dir wird ein großes Volk werden und jeder, der dich segnet, wird gesegnet, jeder, der dich verflucht, wird verflucht und durch dich werden gesegnet werden alle Völker auf dieser Erde. Und ich lese diesen Satz und ich denke mir, boah, Mensch, du bist der Mittelpunkt. Also nach Gott kommst du, oder? Und das ist so. Wenn man diese Prophetie wirklich anschaut, denn eigentlich geht es gar nicht um ihn, sondern es geht um einen anderen, um den Sohn Davids, nein, um den Sohn Abrahams. Und dessen Geburtstag haben wir gerade gefeiert, es geht um Jesus. Gott spricht dem Abraham eigentlich etwas zu, was Realität wird in Jesus. Und in Jesus ist wirklich jeder Mensch ein Kandidat des Segens Gottes. Amen. Gott segnet die Welt durch seinen Sohn. Gott segnet dich durch Jesus. Und dieser Segen darf jedem Menschen, egal von welcher Kultur, Religion, wie auch immer wir drauf sind, zuteil kommen. Das heißt nicht, dass wir in unserer Kultur bleiben oder in unseren Denkmustern. Das heißt auch nicht, dass wir in unserer Religion bleiben. Aber es bedeutet, dass wir erkennen, dieser Gott meint uns. Und wisst ihr, wenn dieser Satz jemals galt, du bist der Gott, der mich sieht, dann im Leben von Jesus, oder? Hat Jesus die Menschen gesehen? Ich glaube ja. Seid ihr bei mir? Wer glaubt, dass Jesus die Menschen wahrgenommen hat um sich herum? Hey, dieser Satz ist so neutestamentlich. Warum? Weil es derselbe Gott ist. Es ist nicht ein Gott des Alten und des Neuen Testaments, sondern derselbe Gott, der in das Leben der Menschen hineintritt, der die Menschen sieht, Menschen in Not und der Antwort für sie hat. So, aber zurück zu diesem Abraham. Es geht um Abraham, ja, das wusstet ihr. Okay. Abraham hörte, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Ich werde aus dir ein großes Volk machen lassen. Erste Zusage, zweite, dritte, vierte Zusage. Abraham kämpft gerade mit Königen. Und dann überlegst du, wer ist dieser Abraham? Und wisst ihr, die Bibel sagt nicht, stellt uns diesen Abraham nicht vor als einen König. Sie stellt ihn uns nicht vor als den reichsten Mann auf dieser Erde. Aber so zwischen den Zeilen merkst du, dieser Mann hat es echt in sich. Der hatte 318 hausgeborene Knechte. Männliche Knechte, die mit ihnen in den Krieg gezogen sind. Und er hat ausgerechnet die genommen, weil er wusste, auf die ist wirklich Verlass. Die verstehen mich. Auf die, wir sind gemeinsam unterwegs. Die Knechte, die er da irgendwann dazu gekauft hatte oder gekauft als bereits geboren, die waren da gar nicht in dieser Zahl drin. All diese 318 war quasi in seinem Haus geboren. Die Mädels nicht eingerechnet. Das heißt, der Hofstaat Abrahams, das war ein Riesensystem. Und Gott sagt, hey, ich bin dein Schild und ich bin dein Belohner und ich werde dich reich segnen und noch reicher machen. Und Abraham schaut Gott an und sagt, hä? Das ist so, als ob du dem Bill Gates sagst, hey, du kriegst noch 1 Milliarde mehr. Ich bin schon reich, Gott. Brauche ich nicht. Kamele habe ich genug, Kühe habe ich genug. Ah, ich bin reich und eine Frau, die reicht mir auch aus. Abraham war aber nicht von der Sorte, er brauchte unbedingt eine weitere. Super Vorbild, ja. Hey, ich bin schon glücklich, aber was mir fehlt, ich habe keinen Erben. Und meinen ganzen Reichtum wird mein Knecht Eliezer erben. So, es bleibt nicht bei mir. Und Gott spricht ihn an und sagt, hey, komm heraus. Ich zeig dir mal die Sterne. Und wir kennen dieses Bild vielleicht von der Kinderstunde. Abraham wird hinausgeführt und es ist Wüste oder Halbwüste. Da sieht man die Sterne ganz, ganz anders wie hier in der Stadt. In der Stadt sieht man gar keine Sterne. Geh mal raus, wo es dunkel ist und dann schaust du in den Himmel und dann merkst du dieses Bild Sand am Meer, Sterne im Himmel. Mittlerweile wissen wir, wie viele Sterne es gibt oder dass es unendlich viele sind. Ja, so viele. Und Gott sagt, so werden deine Nachkommen sein. Und Abraham kommt nach Hause und sagt, Sarah, ich hatte wieder eine Begegnung. Und Sarah schaut ihn an und denkt sich, oh Mann, das schon wieder. Das haben wir schon 3-mal hinter uns. Und wir sind immer älter geworden. Und gebracht hat es gar nichts. Ich bin immer noch nicht schwanger. Und ich werde auch nicht schwanger. Und das Problem ist, wenn Gott zu uns redet, dann haben wir, die wir Gottes Reden vernommen haben, wir haben Glauben, weil Gott hat zu uns geredet, oder? Aber die Menschen um uns herum denken sich, was, what the heck geht gerade hier ab, ja? Was ist mit dem los? Der hat ja Visionen. Und ihr versteht, was ich meine, ja? Nicht irgendwelche charismatischen Visionen, sondern ein bisschen anderer Sorte. Der sollte eigentlich, vielleicht hat man ihn belächelt, vielleicht war das so ein Tabuthema im Staate Abrahams. Du darfst über alles reden, nur über Kinder nicht. Das Problem ist, jede Woche wurden Kinder geboren. Ich meine, überleg mal, 318 hausgeborene männliche Knechte mal 600, jetzt kannst du das, da wurden einfach viele Babys in die Welt gesetzt. Aber nie vom Abraham, nie von der Sarah. Und das Problem von uns Menschen ist, wir können alles haben, wenn wir erstmal entdeckt haben, was wir nicht haben, fühlen wir uns wie die Ärmsten. Und Abraham war genauso. Und dieser Wunsch, der eigentlich von Gott war, es war ein natürlicher Wunsch, Kinder in die Welt zu setzen, dass das Leben weitergeht, dass unser Name, dass die Art und Weise, wie wir ticken, unsere Werte, unsere Wertvorstellungen, dass wir Kinder prägen dürfen. Hey, wie super ist das, ja? Wie genial ist das, dass wir Kinder in die Welt setzen dürfen? Das ist ein Geschenk Gottes. Und damals war das noch viel höher vom Wert her und so weiter. Aber genau das hatte er nicht. Und Abraham ist uns an dieser Stelle kein gutes Vorbild, weil wir merken, dass sein Wunsch langsam aber sicher zu Gott wird. Die Gabe, die Gott dir nicht gibt, wird dein Gott, wird dein Götze. Und am Ende bleibt nur Traurigkeit über. Wir vertauschen manchmal die Gabe mit dem Geber. Aber manchmal vertauschen wir auch die Nicht-Gabe, das, was wir nicht geschenkt bekommen haben. Die Verheißung, die nicht in Erfüllung gegangen ist. Das, was sich nicht erfüllt hat mit dem Geber. Und am Ende ist das unser Gott. Und ich sehe einen traurigen Kriegskram vor mir. Und wenn du sagst, hallo Abraham, wie geht's dir?
Sagt Abraham, mir geht's gut.
Ja, das war seine fromme Antwort. Deswegen liebe ich diese Frage so sehr. Wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir? Super, ja. So, ich hasse die Frage, wenn ich ehrlich bin, weil entweder muss ich lügen oder muss ich eine lange Geschichte erzählen, ja. So, hallo, wie geht's dir? Und dann geben wir ihm genau unsere zivilisierte Antwort. Gut, lass mich in Ruhe. Und wahrscheinlich hat Abraham genau diese zivilisierte Antwort gegeben: gut, lass mich in Ruhe. Aber jeder, der ein bisschen kannte, merkte, der Typ wird von Jahr zu Jahr trauriger. Und er kämpft mit sich, er kämpft mit Gott. Da ist die Verheißung, die Gott in sein Leben hineingelegt hat. Da ist die Realität, er ist immer noch ohne Erbe. Und er wird einfach traurig und seine Frau schaut sich das an. Vielleicht war sie noch trauriger, vielleicht war sie auch gar nicht so traurig. Wir wissen es alles nicht. Aber auf jeden Fall hat sie eine Lösung. Und diese Lösung ist ein bisschen out of the box. Wenn man das heute so in unserem kulturellen Kontext liest, denkt man sich, oh wei, was um alles in der Welt. Was um alles in der Welt hat die Sarah sich da überlegt? So, jetzt mal auf mein Konzept schauen. Das sind nämlich die Worte von ihr. Sie hat nämlich einen Plan. Aber bevor sie ihren Plan offenbart, sagt sie: Abraham, lass uns mal ehrlich sein. Also der Gott, der dir Kinder zugesagt hat, hat mich verschlossen. Super, oder? Und ich bin deine einzige Frau. Also wie soll das bitteschön funktionieren? Gott hat dir etwas zugesagt, eine Verheißung, nicht einmal. Du kommst gerade von diesen Sternezählen. Gott hat dir etwas zugesagt, aber ich bin verschlossen. Und jetzt kommt es. Wir Christen haben manchmal größere Probleme als Nicht-Christen. Warum? Weil manche Menschen, die Atheisten sind oder die nicht an Gott glauben, die wissen gar nicht, wen sie anklagen sollen für ihr Leben. Sprechen von Schicksal. Wer ist das Schicksal? Kennst du den Schicksal? Herr Schicksal, Frau Schicksal. Ich kenne sie nicht. Sprechen von, keine Ahnung, Karma. Alles unpersönlich. Also ist da nicht eine Wut gegenüber jemanden, sondern es ist halt so. Aber Sarah ist ganz fromm. Sie kennt Gott. Sie redet von Gott. Und sie sagt: Gott ist schuld an meinem Zustand. Der Herr hat mich verschlossen. Was für eine Frau Gottes. Ja, stimmt. Was sie ausspricht, ist nicht unbedingt unwahr. Sie war tatsächlich verschlossen. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und sie glaubt an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles kann. Wir kommen gerade von Weihnachten, Jungfraugeburt. Wie viele Wunder, an die wir glauben und wir merken, Gott kann? Gott kann? Gott kann alles. Bei ihm ist nichts unmöglich. Gott kann. Also wenn Gott wollte, dann wäre ich schon längst schwanger, oder? Logisch. Aber Gott will ja offensichtlich nicht. Und damit haben wir den Schuldigen in unserem Leben. Und an dieser Stelle geht es uns Christen manchmal nicht besser als den anderen. Weil wir glauben an den guten Vater, der uns gute Gaben gibt. Aber aus irgendwelchen Gründen gibt er uns nicht die Gabe, die wir so sehr begehren. Oder die uns irgendwie zusteht. Und Sarah sagt: Lasst uns mal nüchtern sein. Der Herr hat mich verschlossen. Aber ich habe eine Lösung. Und die Lösung lautet: Geh zu meiner Magd, ob ich mich doch aus ihr erbauen kann. Für unsere Ohren im Jahre 23 und ganz besonders für die Ohren der unter 25-Jährigen, aber auch schon zu meiner Zeit, wäre dieser Vorschlag ein No-Go. Hä? Was für ein Idiotenvorschlag. Das ist so in etwa der dümmste Vorschlag, den die Welt je gehört hat. Und je älter ich werde, desto dümmer finde ich diesen Vorschlag. Kann ich sagen: Sarah, wie kommst du auf diesen bescheuerten Gedanken? So kulturell in unserem Kontext kann man sich das gar nicht vorstellen, dass ein Mann sich irgendeine Zweitfrau nimmt und mit ihr ein Kind zeugt, damit er dann doch ein Erbe hat. Hört sich alles Banane an, oder? Damals war das vielleicht gar nicht so Banane. Also damals war das vielleicht einfach so kulturell schon irgendwie möglich. Offensichtlich war es möglich. Die Sarah kam ja auf den Gedanken und da gibt es keinen, das geht aber gar nicht. Es gab aber eine Person in dieser Geschichte, die wissen konnte, dass dieser Gedanke nicht von Gott kam. Und wie lautet ihr Name oder sein Name? Mit wem rede ich gerade die ganze Zeit? Abraham, oder? Ich meine, Gott hatte zu Abraham geredet. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und immer dasselbe gesagt. Und wenn einer wusste, das ist nicht das, was Gott meint, Gott tritt nicht und redet laut in mein Leben, du wirst ein großes Volk werden, damit ich dann irgendwie ein schiefes Ding da drehe, damit da irgendein Ersatzweg gehe. Und Abraham begeht eine Sünde, die wir manchmal begehen, wenn die Wünsche in unserem Herzen so groß geworden sind. Abraham hört auf die Stimme des Nächsten statt auf die Stimme Gottes. Und an dieser Stelle sind die Nächsten manchmal die gefährlichsten, weil die Nächsten spüren unsere Schwingungen. Die spüren, was in uns geht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, die Sarah meint es gar nicht so schlimm. Die sah nur, der Abraham ist gerade dabei, nicht mehr Abraham zu sein. Die hatte keinen Mann mehr. Verstehst du? War einfach nur ein Grießkloß den ganzen lieben Tag. Und sie überlegt sich: wie kommen wir aus dieser Situation heraus? Da muss es doch einen Ausweg geben. Ich habe die Lösung. Das Dumme ist, sie hatte Gott nicht gefragt. Woher weiß ich das? Hätte sie Gott gefragt, hätte Gott ihr einen anderen Weg gezeigt. Aber Abraham hört auf die Stimme seiner Frau. Und das passiert natürlich umgekehrt genauso, Christ, wie die Menschen, die dir ganz nahe sind. Das ist so. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch dorthin hören. Ist das, was die Menschen uns sagen, wirklich vom Geist Gottes? Entspricht es dem Wort Gottes, das, was der Wille Gottes ist? Das, wo Gott sich offenbart hat, festgelegt hat, du sollst nicht stehlen, das ist der Wille Gottes, ja? Dann kann dein Nächster nicht kommen und sagen, ja, komm, lass uns doch mal ein Haus stehlen, ja? Also dort, wo unsere Wünsche so groß werden und jetzt kommen die Menschen, die das mitbekommen, sagen, komm, da gibt's doch noch einen anderen Weg. Und Abraham hört offensichtlich gerne auf diesen Vorschlag. Und dann lesen wir, als sie nun sah, dass sie schwanger war, Hagar, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Und ich denke mir, dumme, dumme Magd. Aber so dumm sind wir Menschen. Und arme Sarah. Die Sarah war es gewohnt, Mittelpunkt zu sein im Dorfe Abrahams. Sie war die Schönheitskönigin. So begehrenswert, dass sie, ich glaube, im Alter von 90 noch versucht wurde, ausgespannt zu werden. Also das ist mir echt noch nie begegnet, außer in der Bibel. Ja? Dass eine Frau in dem Alter so unglaublich attraktiv ist, dass Abraham sich ständig verstellen muss, ist gar nicht wirklich meine Frau, sondern nur meine Also, wow, die war wichtig. Sie war die Königin. Ich bin mir sicher, ihre Blicke haben getötet oder ihre Blicke haben geleitet in dem Dorf. Sie war wichtig und auf einmal war sie nicht mehr die erste Geige, sondern spielte jemand ganz anders und der andere, das war eigentlich ihre persönliche Magd. Und diese andere, und die überspannt den Bogen jetzt, die fängt an, verächtlich auf Sarah runterzuschauen. Edge, ich hab das Baby, nicht du. Du hast so viele Jahre gehofft, aber ich hab's. Und keine Ahnung, was da alles abging. Auf jeden Fall war es so, dass Sarah nicht lange zugeschaut hat, sondern sie geht zu ihrem Mann und sagt, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Sie zitiert Gott, sie redet von Gott. Erst hat Gott verschlossen, jetzt soll Gott der Richter sein. Als es darum ging, Gott, was ist dein Plan, hat sie nicht gefragt. Aber Abraham merkt, wir haben ein Problem, oder? Ich habe Stress. Da sind zwei Frauen, mit denen ich irgendwas zu tun habe. Die eine ist die Mutter meines ersten Kindes und die andere ist meine echte Frau. Und die beiden können ja nicht miteinander. Was soll ich tun? Und jeder Mensch würde sagen, eigentlich gäbe es vielleicht schon Lösungen, oder? Abraham hätte sagen können, mein Staat ist groß genug, mein Dorf ist groß genug. Sarah, bitte cool dich mal ab. Geh mal ein bisschen auf Distanz und Hagar ab in die Ecke. Wir sorgen für euch beide. Es gibt genug Platz. Das mache ich zumindest als Pastor. Also wenn ich euch mal links und rechts, dann mache ich genau das, was ich denke, was Abraham hätte machen sollen. Ja? So wie Menschen können uns auch mal aus dem Weg gehen. Wir müssen nicht jeden Streit kämpfen. Wir müssen nicht jede Gefühle, wir müssen nicht mal Öl ins Feuer gießen. Was aber Abraham tut, ist so typisch männlich. Wir Männer sind feige. Stimmt das? Ich glaube ja. Zumindest in der Geschichten der Bibel sind die Männer feige. Und die Männer, die ich kenne, da würde ich sagen, viele sind es auch. Was tut der Abraham? Abraham sagt, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Abraham sagt nicht, hey, diese Magd, das ist dein Plan, liebe Sarah. Du wolltest es so. B, jetzt schenkt Gott uns, er hätte fromm werden können, ein Kind. Dieses Kind wird dein Kind sein. Das ist sozusagen die Leihmutter. Dein Kind sein. Lass uns doch dieses Kind als Geschenk Gottes nehmen. Ist alles halb so wild. Aber das tut er nicht. Er kämpft nicht für sein Kind. Das Kind, was er all die Jahre unbedingt haben wollte, ist jetzt auf dem Weg da zu sein. Eigentlich schon da. Aber wer kämpft nicht dafür? Genau derjenige, der es unbedingt haben wollte. Und was er dann gleichzeitig tut, ist, er sagt, tu, was in deinen Augen gut ist. Ich will euch was sagen. Unsere Augen sehen nicht immer richtig. Unser Urteil ist nicht immer gut. Und wenn wir erst schon mal in einem Streit drin sind, wenn es erstmal eskaliert ist, wenn wir uns erstmal übervorteilt fühlen, dann ist unser Urteil erst recht nicht recht. Und dieses Beispiel von Sarah und Hagar hast du in ganz vielen Situationen. Du bist in einer Firma, du arbeitest dort seit 10 Jahren und auf einmal ist ein Neuangestellter und der schleimt sich beim Chef ein und du siehst, wie er an dir vorbeirauscht. Und du denkst, ouch, das tut weh. Du arbeitest in der Church seit 30 Jahren und dann kommt irgendein Nobody und alles dreht sich um diesen Nobody. Wie heißt der überhaupt? Keine Ahnung, aber alles dreht sich um den. Versteht ihr, das ist eine biblische Geschichte, die war so, aber wir können sie übertragen auf ganz viele Muster und uns überlegen, fühlen wir uns eher wie Hagar oder eher wie Sarah? Was ist unsere Rolle? Oder sind wir eher der Abraham, der sich da fein rausnimmt und sagt, macht, was ihr wollt, wenn die ganze Welt streitet, Hauptsache ich habe Ruhe? Auch ziemlich naiv, oder? Hey, und was Hagar tut, nein, was Sarah tut ist, da nun Sarah sie demütigte. Sarah sagt, okay, ich tue was Rechtes in meinen Augen. Du hast mich gedemütigt. Du machst mich aus der Herrin die Magd. Du behandelst mich wie ein Stück, ich weiß nicht was. Ich werde dir zeigen, mit wem du dich gerade angelegt hast. Ich bin die Chefin hier. Ich glaube, Männer können hart sein, Frauen können manchmal grausam sein. Und ich zeige dir genau, wer hier wirklich die Chefin ist. Und sie demütigt Hagar. Und Hagar, sie flieht. Sie flieht in die Wüste und denkt sich, da ist niemand, der für mich da ist. Niemand, der für mich kämpft. Niemand, der das Wort ergreift und sagt, hey, was tut ihr da? Niemand, der an das Baby denkt. War es ihr Wunsch? Nein. War es ihr Plan? Nein. Sie war ein Spielball in dieser Geschichte. Und doch war sie nicht unschuldig, denn in dem Moment, wo sie bewusste Entscheidungen treffen konnte, hat sie dumme Entscheidungen getroffen. Sie hat den Bogen überspannt und jetzt ist sie verrannt in der Wüste, weiß nicht woher vielleicht schon, aber weiß nicht wohin, denkt sich, Gott, niemand sieht mich. Und sie jammert vor sich her und vor sich hin und denkt sich, alles ist scheiße. Und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, gab es diese Geschichte ganz oft in der Geschichte und die hörte so auf und diese Frau ist einfach gestorben in der Wüste. Das ist die Geschichte von uns Menschen. Oder es gab irgendeinen Engel, oder irgendwelche Menschen, die genau solchen Menschen, die sich verrannt haben, begegnet sind. Wir glauben an den Gott, der uns Menschen sieht. Nicht dann, wenn wir alles auf die Reihe bekommen, sondern dann, wenn wir in der Tiefe sind. Dann, wenn wir in der Not sind. Dann, wenn wir es selbst verbockt haben. Dann, wenn wir uns verrannt haben. Und diese Frau hatte sich verrannt. Sie ist in der Wüste, sie weiß nicht wohin. Gott tritt in ihr Leben und er spricht sie an. Ich dachte, wenn ich als Prediger einen Satz sagen könnte, der das ganze Leben eines Menschen verändert, hey, wäre ich der glücklichste Prediger auf dieser Erde. Gott kann das. Hagar, Sarah ist Magd. Woher kommst du und wohin willst du? Mehr Worte muss gar nicht treffen. Und Hagar ist so tief berührt, dass sie spürt, da ist jemand und das ist nicht irgendjemand, sondern das ist der Mächtige, der Allmächtige. Und dem bin ich nicht egal. Der kennt mich beim Namen. Der sieht mich. Der kennt alles. Vor ihm bin ich offenbar. Er kennt meine Schwächen, meine Stärken. Und er verachtet mich nicht, sondern er sieht mich in der Not. Er nennt mich beim Namen. Das ist Gott. Das ist unser Gott. Amen. Unser Gott kennt uns. Er sieht uns, er nennt uns beim Namen. Wir sind nicht die Nummer 138 oder die Nummer 318, sondern du bist du. Und Gott kennt dich und er spricht in dein Leben hinein. Und er spricht dir auch eine Funktion oder man könnte sagen Identität für den Moment. Nämlich du gehörst in den Hofstaat von Sarah. Du bist die Magd von Sarah. Und weil du das bist, wärst klug, du gehst zurück. Gott spricht sie mit diesem Namen an. Gott sagt nicht nur, du bist nur Hagar, sondern er spricht sie an und sagt, du bist Hagar und du gehörst zur Sarai. Du bist Sarais Magd. Das ist deine Funktion oder deine Identität deine Rolle, in der du gerade bist. Du hast eine Bezugsperson, du hast eine Firma, du gehörst irgendwo hin. Und er stellt die Frage, woher kommst du? Wohin gehst du? Menschen, die sich verlaufen haben, Menschen in der Wüste, das ist gefährlich. Aber diese Frage stellt Gott uns immer wieder. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder neu begegnet und sagt, hey, woher kommst du? Und vor allem, wohin willst du? Wir haben uns verrannt. Vielleicht verrannt in der Ehe. Vielleicht verrannt in der Beziehung zu unseren Eltern. Vielleicht der Rand in der Gemeinde. Das Bild von Gemeinde und die Realität klaffen auseinander. Wir dachten, Gemeinde ist die Braut Jesu. Da reden alle über die Liebe und alle haben sich lieb. Und die Realität ist manchmal anders. Frag den Pastor. Und ich erlebe gar nichts Schlimmes, verstehst du? Aber die Realität ist eben doch anders. So, und du sagst, hey, das passt, ich weiß nicht, warum du dich verrannt hast. Am Ende hast du dich verrannt. Und das Gute ist, Hagar wird gesehen von Gott. Und du wirst gesehen von Gott. Gott tritt in dein Leben nicht, wenn alles glatt läuft, sondern dann, wenn wir in Not sind, wenn wir in der Krise sind. Die Bibel sagt, rufe mich an in der Stunde der Not. So will ich dich erhören, ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Gott tritt in ihr Leben. Und das Gute ist, neben dieser Aufforderung, geh zurück, gibt ihr ihr noch eine Zusage. Und diese Zusage hört sich fast genauso an, wie die Zusage, die Abraham bekam. Ich will deinen Samen mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Du wirst einen Sohn gebären, den sollst du Ismael nennen, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Wusstet ihr, dass Gott kein Jammern mag? Wusstet ihr, dass das Volk in der Wüste, dort wo sie gemotzt und gejammert haben, von Gott sogar erzogen wurden? Und hier sagt Gott, ich bin der Gott, der dich erhört, weil ich habe dein Jammern gehört. Also es gibt ein Jammern, das doch von Gott gehört wird. Nicht ein Motzen, sondern ein ehrliches Gott, hier bin ich in meiner Not und ich verstehe nicht, warum das Leben so scheiße mit mir gespielt hat. Gott, ich verstehe die Menschen nicht. Wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Nicht Karnevalsinsel spielen. Meine Frau sagt mir immer wieder, David, du wünschst dir die Karnevalsinsel. Aber das Leben ist eben nicht Karnevalsinsel. Das Leben ist nicht nur happy clappy und wir haben alle unsere fröhlichen Masken an. Sondern manchmal ist das Leben bescheiden. Oder? Und dann komme ich zu Gott und sage, Gott, du bist der Beste und alles ist gut. Und Gott denkt mir, okay, was für ein Märchen erzählst du mir gerade? Es ist doch alles gar nicht so gut. Dass ich der Beste bin, das weiß ich selber. Aber alles ist gut? Nee, danke. Stimmt nicht. Werde ehrlich. Gott sagt, ich habe dein Jammern gehört. Vielleicht sollten wir nicht so sehr vor den Menschen jammern, aber vor Gott. Wir machen manchmal den Fehler, dass wir bei Menschen jammern und hoffen, dass Menschen uns das geben, was Gott uns nicht gibt. Aber bei Gott dürfen wir jammern. Und Gott tritt in unser Leben und Gott sagt, ich habe dein Jammern gehört. Und du sollst einen Sohn bekommen. Und ich werde, du sollst einen Sohn bekommen, der soll Ismael heißen. Ismael bedeutet, Gott hört. Ich liebe das Spiel zwischen Hören und Sehen in dieser Geschichte. Gott sagt, ich gebe dir ein Kind, dieses Kind heißt, oder dieser Sohn heißt, Gott hört. Es geht um Hören. Und sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Hören und Sehen gehören irgendwie zusammen, oder? Haben eine andere Bedeutungsebene, eine andere Macht. Ich weiß nicht, was dich mehr anspricht, dass jemand dich sieht oder dass jemand dich hört. Aber das Gute ist, wir dürfen beides. Und Gott tut beides. Gott sieht uns und er hört uns. Er nimmt uns wahr. Er spricht in unser Leben. Er segnet uns, damit wir ein Segen sind. Was mich begeistert, ist, dass die Hagar fast dieselbe Verheißung wie Abraham bekam. War das der Plan Gottes? Nein, das war nicht der Plan Gottes. Aber Gott geht nicht hin und sagt, das ist mein Plan und den segne ich und alles andere bin ich dagegen. Sondern Gott sieht uns Menschen und er segnet uns, weil er die Menschen liebt. Solch ein Gott ist Gott. Du bist der Gott, der mich sieht. In diesen Worten steckt so viel Ankommen, so viel Heimat. Hier ist jemand, der mich sieht. In diesen Worten steckt so viel Offenheit und Vertrautheit. Ja, du siehst mich. Bei dir bin ich keine Nummer. Du siehst mich. Bei dir werde ich nicht übersehen. Du siehst mich. Bei dir darf ich so sein, wie ich bin. Lass uns beten. Du bist der Gott, der uns sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Gott, danke dafür. Danke, dass du mich siehst. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns siehst. Danke, dass du die verborgenen Gedanken wahrnimmst. Danke, dass du unsere Zweifel siehst. Danke, dass du siehst dort, wo wir uns verrennen gegenüber Menschen, vielleicht gegenüber unserem Chef oder auch gegenüber unseren Angestellten, gegenüber unseren Gemeindegeschwistern, gegenüber irgendwelchen Situationen. Und wir sind in der Wüste und wir haben uns innerlich verrannt. Und Gott, du siehst es und du sprichst in unser Leben. Und du sagst uns, ich kenne dich, ich sehe dich, ich kenne deinen Namen, ich weiß, wer du bist. Und du stellst genau diese Frage, woher kommst du denn? Und dort sollst du zurückgehen. Woher kommst du denn? Wohin willst du denn gehen? Gott, aber danke, dass wir verändert zurückgehen dürfen. Danke, dass wir nicht als Markt zurückgehen müssen, sondern als die Person, zu der Gott persönlich geredet hat. Als die Person, die weiß, ich trage einen Ismael in mir. Ich trage den Gott, einen Sohn in mir, der den Namen hat von Gott gesehen. Wie schön ist das? Gott, dort, wo wir unsere Rollen verrollt haben, verspielt haben, nicht richtig eingenommen haben, dort hilfst du, dass wir die Rolle gut einnehmen. Dort, wo wir Versöhnung suchen sollten, dort hilfst du uns, dass wir nach Hause gehen und sagen, hey, sorry, ich habe missgebaut. Gott, danke, dass du uns ganz oft zurückschickst in unsere natürlichen Rollen, dass du nicht sagst, hey, du Armes, alle anderen sind böse, sondern du schickst uns zurück in unser Leben mit dem Versprechen, dass du uns siehst, dass du mit uns gehst. Gott, danke dafür. So, wir stehen vor Gott und wir haben unsere Augen geschlossen. Und das ist kein magischer Moment, sondern das ist der Gott, der dich sieht, der dich anschaut und sagt, hey, willst du mich zurückschauen? Willst du mich auch anschauen? Wollen wir Blickkontakt haben? Wollen wir uns wahrnehmen? Möchtest du offen sein für meine Wirklichkeit, für meine Realität? Möchtest du mir zutrauen, dass ich einen guten Plan für dein Leben habe? Und möchtest du in diesen Plan hineinkommen? Gott sieht dich. Er hört dich. Du bist ihm nicht egal. Und du darfst sagen, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Und vielleicht ist jemand hier, der das genau sagen möchte. Während wir unsere Augen geschlossen haben, darfst du einfach mal deine Hand heben und sagen, Gott, du siehst mich. Und ich will dich auch sehen. Gott, du siehst mich und ich will dich auch sehen. Danke für eure Hände. Wir haben unsere Augen geschlossen. Ich frage noch einmal. Es reicht mir nicht, dass dein Nachbar sich meldet. Ist da jemand, der sagt, Gott, du siehst mich. Ich will dich sehen. Ich brauche dich in meinem Leben. Danke dafür. Jesus, du siehst uns. Amen.